Bea wuchs als Kind einer Prostituierten auf. Ihr Vater machte als Drogendealer sein Geld. Jahrelanger Missbrauch verletzten ihre Seele. Schläge, Ablehnung und Streit prägten ihre Kindheit. Ein langer Weg der Heilung begann. Herzlich willkommen zu Menschen im Fokus, wo wir besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Bea, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist, um uns heute deine Geschichte zu erzählen.
Danke für eure Einladung.
Bea, deine Mutter arbeitete seit ihrem 15. Lebensjahr schon als Edelprostituierte, und zwar auf der Reeperbahn in Hamburg. Kannst du uns erzählen, wie das dazu gekommen ist?
Ja, meine Mutter ist sehr ärmlich aufgewachsen, hat 10 Geschwister gehabt. Sie war die zweitälteste. Und meine Oma ist betteln gegangen für ihre Kinder. Und es musste jemand auf die Kinder aufpassen. Und so durfte meine Mutter nicht zur Schule gehen. Meine Oma hat meine Mama versteckt, wenn die Polizei gekommen ist. Weil es gab natürlich Schulpflicht. Und das ging 3-mal so, bis man meine Mutter dann erwischt hat, gefunden hat. Dann ist sie ins Heim gekommen. Da hat sie eine Freundin kennengelernt, die schon Freundschaften auf der Reeperbahn geschlossen hatte. Und dann hat sie meine Mutter mitgenommen. Und dann sind die beiden nicht wieder zurück ins Heim gekommen. Und dann hat der Weg angefangen. Weil sie brauchten Geld, sind sehr hübsch gewesen.
Wie alt war deine Mama, als sie dich bekommen hat?
17.
17.
Und mein Bruder mit 16.
Okay. Kannst du uns diesen Begriff Edelprostituierte auch kurz erklären?
So wie ich weiß, ist meine Mutter natürlich als ganz normale Prostituierte, hat sie angefangen in einem Bordell. Aber da meine Mutter sehr hübsch, sehr edelhübsch ausgesehen hat, haben die Wege sich eröffnet, dass sie wirklich nicht mehr in einem Bordell gearbeitet hat, sondern per Telefon, per Agentur gebucht worden ist und gebucht von prominenten Politikern.
Verdient man da ziemlich gut dann als Edelprostituierte?
Sehr gut.
Ja.
Wir sind sehr wohlhabend gewesen.
Ja. Also euch hat es äußerlich an nichts gefehlt, ne?
Mm-mm.
Und wie hat deine Mutter dir ihren Beruf erklärt?
Ich habe natürlich mitbekommen, dass sie sich abends sehr hübsch gemacht hat, geduscht hat, sich sehr schön geschminkt hat, schöne Kleider angezogen. Und dann ist man als Kind natürlich sehr neugierig gewesen und hat gefragt, wo gehst du hin? Und dann hat sie gesagt, dass sie in einem sehr ansehnlichen Lokal arbeitet und da in der Bar und Gäste bedient, die viel Champagner trinken. Und sie hat es so sehr nobel dargestellt. Okay. Also da klang nichts schmutzig, oder weil Nachtleben ist ja oftmals mit negativen Dingen behaftet. Aber meine Mutter hat das wirklich so präsentiert, dass ich auch so in mir selbst so ein Stolzsein empfunden habe, weil sie einfach auch eine sehr hübsche Frau gewesen ist.
Und wie hat sie dann deinen Vater kennengelernt?
Genau weiß ich das natürlich nicht, aber so von oberflächlichen Erzählungen ist mein Vater auch auf der Reeperbahn gewesen, hat sehr viel gefeiert, ist sicherlich auch irgendwann diesen 2 Mädchen, also meiner Mutter und ihrer Freundin, begegnet. Es wurde zusammen gefeiert und dann denke ich, ich weiß nicht, ob es wirklich Liebe gewesen ist, aber die beiden haben sich gefallen. Dann ist das so gewesen, dass meine Mutter eigentlich nur einen Abend mit ihm verbracht hatte. Und nach 8 Monaten hat meine Mutter ihm gesagt, sie sei schwanger. Und mein Vater hat dann wirklich auch die Verantwortung übernommen und hat sie als Freundin und dann auch geheiratet.
Wow. Wie kam das eigentlich dazu, dass dein Vater auf die Reeperbahn gekommen ist?
Mein Vater kommt im Gegensatz zu meiner Mutter aus einem sehr noblen Elternhaus. Mein Opa hat eine eigene Firma gehabt, die die haben sehr viel verdient. Mein Vater ist Also er hat zwei Brüder, der eine ist älter und der andere ist 3 Jahre jünger. Und die Mutter hat sich mit 9 Jahren das Leben genommen, weil der Vater einfach sehr viele andere Frauen hatte. Und mein Opa ist 3 Jahre später durch einen Autounfall gestorben. Und so sind die 3 Brüder ins Internat gekommen. Da hat mein Vater sehr viele Erlebnisse von Religion und vieles Negative erlebt, dass er sehr viel rebellische Züge angenommen hat und dann wirklich aus dem Internat auch rausgeschmissen worden ist. Seine 2 Brüder sind adoptiert worden, er ist nicht adoptiert worden und somit ist er in ein Heim gekommen, wo er mit 18 sein Erben hat auszahlen lassen und dann eigentlich auf die Reeperbahn feiern gegangen ist.
Wow. Ja. Der ist dann aber auch auf der Reeperbahn geblieben. Später dann als Drogendealer hat er sein Geld verdient. Habt ihr davon zu Hause was mitbekommen?
Mein Vater hatte sehr viele Drogen genommen, vom Marihuana bis zum Kokain. Mhm. Das haben wir als Kinder natürlich nicht so mitgekriegt, dass irgendwann auch Geschäfte daraus gemacht worden sind. Aber ich habe das als sehr junges Mädchen mit 3 Jahren schon so mitbekommen, dass mein Vater nachts einfach sehr auch gefeiert hat, auch in unserem Haus, im Wohnzimmer, sehr laute Musik gemacht hat, so diese weltliche Pink Floyd. Und ich bin davon wach geworden. Ich habe schon immer einen sehr leichten Schlaf gehabt. Und dann bin ich einfach ins Wohnzimmer. Und durch diesen Rauch bin ich eigentlich immer schon seit meinem 3. Lebensjahr ein passiver Marihuana-Raucher gewesen.
Krass. Dadurch, dass deine Eltern halt so geschäftlich unterwegs waren, so viel, hat dein Großvater natürlich auch oft auf euch aufgepasst. Aber er hat diese Situation auch ausgenutzt.
Also von meiner Mutters Seite, der Vater, das ist auch der Stiefvater gewesen. Mein Vater ist natürlich auch nachts sehr viel unterwegs gewesen und war nicht immer zu Hause. Aber die Verantwortung war schon da, dass die Kinder nicht alleine sein sollten. Und somit hat mein Großvater viele Male auf uns aufgepasst. Und mit 2 Jahren entwickelte sich bei mir eine autoimmune Krankheit, eine Neurodermitis. Meine Haut war sehr unruhig, aufgekratzt, blutig und mich hat das auch so von meiner Mutters Seite sehr beruhigt, wenn sie mich eingecremt hat, mich eingewickelt hat, weil es einfach schon sehr offene Stellen gab. Mhm. Und so habe ich mir angewöhnt, um einfach so diese Beruhigung zu haben, eigentlich zu jedem Menschen zu gehen, dass man mich streichelt. Mhm. Und das habe ich auch dann bei meinem Großvater getan. Und mein Großvater hat einfach es nicht beim Streicheln gelassen und hat mich sexuell misshandelt.
Wie alt warst du da?
3 Jahre.
Uff, wow. Also dieser sexuelle Missbrauch ist ja bei Kindern oft ganz, ganz schwer zu erkennen, ja, weil es keine äußeren Anzeichen dafür gibt. Und weil deine Eltern halt so viel unterwegs waren, haben sie das sicher auch nicht bemerkt. Und gerade in dieser Zeit hättest du wahrscheinlich besondere Zuneigung gebraucht, ja. Wie war denn aber die Atmosphäre dann bei euch zu Hause?
Von der Erinnerung gab es eigentlich keine harmonischen Situationen, sondern meine Eltern sind mit uns, mit sich selbst und auch in der Partnerschaft sehr überfordert gewesen. Sie sind einfach auch sehr jung gewesen, meine Mutter 17, 18, mein Vater 20, 21. Und somit gab es sehr, sehr viel Streit, sehr viel Unfrieden. Also es herrschte bei uns eigentlich kein Tag, wo man so aufatmen konnte. Also wir haben als Kinder ganz, ganz schnell gemerkt, wenn wir einfach nicht nach diesen Bedingungen, die meine Eltern gestellt haben, sie haben zu meinem Bruder und mir eigentlich große Forderungen. So, wir mussten gut in der Schule sein. Jeder Elternteil möchte gerne, dass aus den Kindern was wird. Aber uns wurde eigentlich nie so das in Liebe erklärt, sondern immer strafend, schreiend, pöbelnd. Hm. ich weiß gar nicht, wie man das alles so nennen kann, aber es gab nie so liebe Worte oder so ein Zuspruch, dass man es kann. Mhm. Und somit waren bei uns zu Hause eigentlich sehr viel Unfrieden.
Und dazu noch dieser sexuelle Missbrauch war ja richtig, also kann mir nur vorstellen, dass das sehr schwer auf deiner Seele gelegen hat auch.
Ich kann heute vielleicht sagen, dass ich das vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Hm. Weil ich bin ja immer wieder hingegangen, wo ich ja die Streicheleinheiten genossen habe. Was danach gekommen ist, glaube ich, habe ich so das ausgeblendet. Ja. Dieser Part gehörte nicht dazu. Mhm. Und somit habe ich, muss ich ehrlich sagen, viel mehr darunter gelitten, wie meine Eltern mit uns umgegangen sind. Mhm. Das ist so ein der ist schlimm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, aber meine Mutter, die einfach gar nicht so mit mir umgehen konnte, wie eine Mutter mit ihrem Kind umgeht, ganze Nacht nicht geschlafen, viel Alkohol, mhm. Drogen, das war einfach am Tage, wenn wir nach Hause gekommen sind von der Schule, dann waren wir froh, wenn die Schlafzimmertür noch zu war, weil sobald die Schlafzimmertür aufging, wusste ich, mein Bruder nicht ganz so sehr, aber ich wusste, es wird jetzt wieder geschimpft, es wird irgendetwas gefunden, was ich nicht richtig gemacht habe, wo ich nicht genügend gewesen bin. Und das waren für mich einfach viel prägende Momente als die jetzt mit meinem Opa.
Ja. Wie lange hat denn dieser sexuelle Missbrauch von deinem Opa angedauert und wodurch wurde das beendet?
Ich denke, als ich zur Schule gekommen bin mit 6 Jahren, da hat mein Vater doch schon und auch meine Mutter sehr bedacht, dass wir abends frühzeitig ins Bett gehen. Und da ist mein Vater eigentlich dann schon immer dabei gewesen. Meine Mutter hat es auch rausgezögert, später zur Arbeit zu gehen. Und somit hat das aufgehört. Mein Opa war nicht mehr präsent. Der ist erst später wieder mehr bei uns zu Hause gewesen. Und somit haben meine Eltern so den Part abends übernommen. Nicht so, wie man sich das als Kind wünscht, mit Geschichten vorlesen oder in den Arm genommen, sondern das ist so ein bisschen militärmäßig gewesen. Man musste seine Sachen vorbereiten für den nächsten Morgen, sich waschen gehen und dann ins Bett.
Deine Mutter und dein Vater sind aber auch nicht verheiratet geblieben?
Doch, mein Vater hat da wirklich Verantwortung übernommen, als meine Mutter das erste Mal schwanger gewesen ist. Und dann haben sie sich scheiden lassen, als mein Bruder und ich ins Internat gegangen sind. Und das ist mit 9 Jahren gewesen.
Genau, du warst 9 Jahre alt, ne?
Vorher war es einfach unsere Schulzeit, mein Bruder und meine Schulzeit ist einfach nicht, durch diese ganzen Streitereien, durch dieses ganze Unruhen in unseren Familien, ist das sehr, sehr für uns schwer gewesen, uns wirklich zu konzentrieren, wirklich das in der Schule wahrzunehmen. Ich war mehr darauf fokussiert, Freunde zu gewinnen, Freude zu haben und somit habe ich nicht viel Interesse an der Schule gezeigt. Mein Bruder hatte sehr starke Lernschwierigkeiten, die bei mir dann auch aufgekommen sind. Und dann haben meine Eltern, mehr meine Mutter, gesagt, jetzt müssen sie ins Internat, wo wirklich die Aufsicht da ist, die Kinder brauchen.
Ja. Und wie war die Zeit für dich?
Sehr schön.
Ja?
Ja, du hast einfach diese Streitereien nicht mehr miterlebt, du hast Freunde gehabt, wir waren zu viert, fünft in einem Zimmer. Man hat als Mädchen sich Geschichten erzählt und sich lieb gehalten und es war einfach eine sehr schöne Zeit. Mhm. Aber mein Bruder ist sehr unglücklich gewesen, weil mein Bruder ist nicht so kontaktfreudig gewesen wie ich. Und somit hatte jede Ferien einfach meine Mutter so bearbeitet, dass wir dann irgendwann wieder zu Hause waren. Und 2,5 Jahre waren wir im Internat. Und in den Ferien, wenn wir zu Hause waren, war es für mich eigentlich so, die Tage zählen, bis man doch wieder zurück zu seinen Freunden, zu dieser Harmonie gehen durfte.
Ja.
Was schön gewesen ist, meine Mutter war sehr bemüht, uns wirklich viel zu schenken, also materiell hat es an nichts gemangelt. Mhm. Von Puppen bis Süßigkeiten, Spielsachen haben wir riesengroße Pakete bekommen. Mhm. Also man wusste, wenn ein Paket ankommt, das gehört.
War für Bea.
Bea und Andreas,
ja, genau. Schön. Ja, ihr seid dann ja doch wieder nach Hause. Was hatte sich dann da geändert?
Ja, die Atmosphäre hat sich verändert, weil mein Stiefvater einfach ein viel ruhigerer Typ gewesen ist als jetzt mein leiblicher Vater. Ja, und somit gab es nicht mehr diese Streitereien.
Mhm. Aber trotzdem kam es wieder zu sexuellen Übergriffen.
Ja.
Möchtest du uns ein bisschen erzählen, was da vielleicht passiert ist?
Ich bin schon 14 Jahre alt gewesen und meine Mutter hatte für 2 Jahre, ist sie aus diesem Beruf rausgegangen und hat sich mit einer Freundin selbstständig gemacht, hat ein wunderschönes Dessous-Geschäft gehabt und ist am Tage nicht mehr zu Hause gewesen. Teils schön, teils nicht so schön, aber für mich war einfach, wenn ich aus der Schule gekommen bin, die Beruhigung, es ist nur mein Stiefvater da, der einfach nicht mit uns so rumschimpft und keine Schläge verteilt. Mhm. Und somit bin ich auch, ja, körperlich habe ich meine Bedürfnisse bei ihm gesucht, mit Eincreme auf dem Rücken. Aber das hat er leider auch missbraucht und hat einfach mehr gewollt, wo ich mich aber sehr gewehrt habe.
Okay. Hast du aber irgendwie dann versucht, das auch zu kompensieren?
Ja, also mit 14 war ich schon auch ein kesses Mädchen und wusste schon so, wo meine Vorzüge dann zu holen waren. Und somit habe ich ihn schon auch erpresst und ihm ihm gesagt, dass wenn er mir nicht die und die Jeanshose kauft oder die Handtasche oder was junge Mädchen einfach für Bedürfnisse haben, dann würde ich das der Mami erzählen.
Also du hast ganz schnell gelernt, dass man, wenn du schon etwas geben musst sozusagen und benutzt wirst, dass du da auch von profitieren kannst, ne?
Genau.
Ja. Wie lange hat dieser Missbrauch mit deinem Stiefvater gedauert?
Eine kurze Zeit.
Eine kurze Zeit,
ja.
Okay.
Also ich kann es gar nicht genau sagen.
Weil du dich ja dann auch gewehrt hast, ne?
Genau.
Hat das nicht so lange, du warst auch schon älter.
Mhm.
Also es gibt 2 vergleichbare Studien aus den letzten Jahren und die kommen zum Ergebnis, dass jeder 7. bis 8. Erwachsene in Deutschland in seiner Kindheit und Jugend sexuelle Gewalterfahrung machen musste. Das ist ganz schön krass, gell?
Mhm.
Du musstest viel ertragen, Bea. Fast unvorstellbar, wie ein Kind in einer Familie, das eigentlich die engste soziale Gruppe ist, du warst dort gefangen. Ne? Deine Mutter hat dich auch nicht wirklich unterstützt, im Gegenteil. Sie hat noch vielleicht auf deiner Seele eher herumgetreten, hat dich emotional auch missbraucht. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich glaube, da kann ich sagen, dass ich da am meisten drunter gelitten habe. Einfach nicht diese Wertschätzung, die die Kinder brauchen, die so vorgesehen sind, dass ja, einfach in seiner Individualität verspürt, geliebt zu sein, getragen zu sein, dass einem der richtige Weg gezeigt wird, dass man wertvoll ist, dass man ja eine Wertschätzung bekommt, die ich nicht verspürt habe. Da ich eben auch, wie mein Bruder, sehr viel Lernschwierigkeiten hatte, aber doch irgendwo ein sehr aufgewecktes Mädchen gewesen ist. Ich habe einen sehr großen Freundeskreis gehabt. Und ich war eigentlich mehr in der Schule, um Freundschaften zu schließen, als irgendetwas zu lernen. Aber das war für meine Mutter ein ganz, ganz rotes Tuch. All meine Freunde waren unter ihrem Niveau. Alles spielte sich nur damit ab. Dieses Kind hat nur Flusen im Kopf. Sie ist nie genug. Sie kann nie genug lernen oder sie hat, ja, es war so das Gefühl, nicht genug zu sein und auch das Gefühl, nicht geliebt zu sein. Weil das, was ich getan habe, also ich musste schon zu Hause, meine Mutter hätte sich sehr gut eine Hausgehilfin anstellen können, aber ich bin die Hausangestellte gewesen. Ich musste schon mit sehr jungen Jahren putzen, bügeln, Wäsche waschen, kochen. Heute profitiere ich davon, aber zu der Zeit war es sehr belastend, weil es war immer auch eine Bedingung, wenn du das getan hast, dann darfst du draußen spielen gehen. Und es war aber nie, zum Beispiel, ich habe jetzt die Küche sauber gemacht und es war ihr nie genug sauber. Es war immer, du machst alles nur halb. Also es gab auch noch andere Ausdrücke dazu, aber es war nie nach ihrer Zufriedenheit. Und das hat sie mich einfach ganz massiv spüren lassen. Meine Noten in der Schule wurden auch sehr schlecht, wo ich auch da nichts aufweisen konnte. Und somit habe ich eigentlich da draußen in der Welt bei meinen Freunden mehr Anerkennung, mehr, ja, Liebe bekommen, als wie man sich das eigentlich von zu Hause wünscht.
Ja, das ist ja so wichtig auch, ne, fürs Kind. Und solche emotionale Verletzungen, die prägen einen ja ganz stark, oft auch bis ins hohe Alter. Was glaubst du, warum hat deine Mutter sich so verhalten?
Heute kann ich sagen, sie hat es gar nicht anders gelernt. Sie hat von ihrer Mutter natürlich auch nicht diese Liebe bekommen, die sie verdient hätte. Sie hat für 9 Geschwister sorgen müssen, vom Haushalt bis zum Essen. Meine Oma hat auch den, also meine Mutters Schwestern und auch ihr das Klauen beigebracht. Also ist das, was nicht nieg- und nagelfest war, wurde mitgenommen, weil es einfach sehr viel Armut war. Und meine Mutter hat gar nicht erlebt, wie eine liebe Mama, eine fürsorgliche Mama, wo ich sagen muss, meine Mutter ist eine sehr fürsorgliche. Wir haben immer sehr gutes Essen bekommen. Sie hat dafür gesorgt, dass wir morgens Frühstück hatten. Wenn sie nach Haus gekommen ist, hat sie uns alles liebevoll hingestellt, gesund auch. Aber diese Liebe, diese herzliche Liebe, die ist einfach nicht da gewesen. Erstmal, dass sie es nicht gelernt hat und dann hat es natürlich auch der Beruf mit sich gebracht, dass körperliche Nähe natürlich immer eine Bedingung hatte, ob es Geld oder sexuell. Und meine Mutter konnte gar nicht in den Arm nehmen, konnte gar nicht streicheln, konnte keine lieben Worte finden.
Wie hast du eigentlich erfahren, dass deine Mutter eine Edelprostituierte war und wie hast du darauf reagiert?
Ja, wir sind sehr oft in Urlaub gefahren und somit bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht ja diese Ferien bei meiner Tante zu verbringen. Hab das meine Mutter gefragt, sie hatte das auch gleich bejaht. Meine Tante hat es bejaht und somit bin ich dann zu meiner Tante. Meine Mutter hatte meiner Tante Taschengeld gegeben für mich für diese 14 Tage. Und ja, zu dieser Zeit bin ich so ein Bravo-Leser gewesen. Das ist so eine Jugendzeitschrift gewesen, ja, wo alles Mögliche drin gestanden hat. Und die habe ich immer sehr interessant gefunden. Die war einmal in der Woche eine Ausgabe. Und so bin ich zu meiner Tante und habe sie nach meinem Taschengeld gefragt. Und darauf reagierte meine Tante sehr zornig und sie brauchte das Geld und dann habe ich gesagt, ja, aber die Mami hat dir das ja für mich gegeben. Und dann hat sie es mit ganz bösen Worten: Wenn ich diesen Job machen würde, den deine Mutter macht, dann hätte ich auch so viel Geld.
Boah.
Aber ich möchte hier jetzt eigentlich nicht ihre direkten Worte sagen, weil sie sind sehr schmutzig gewesen. Diese Worte sind in mich eingedrungen wie, ja, also es war für mich eigentlich ein sehr, sehr schwere Zeit gewesen, weil ich war froh, als die 14 Tage wieder vorbei waren und ich wäre am liebsten weggelaufen, weil eigentlich nach Hause wollte ich auch nicht, weil ich habe natürlich, ich glaube, es waren so 4, 5 Tage, nachdem ich bei meiner Tante war und ich hatte einfach noch über die Hälfte der Zeit bei ihr und ich konnte mit niemandem darüber reden. Es wurde nie wieder ein Wort darüber verloren und ich habe niemanden gehabt, mit dem ich darüber reden konnte. Was war das jetzt eigentlich, was sie mir da gesagt hat? Was macht meine Mutter wirklich beruflich? Aber dann habe ich mich einfach so auch bei meinen Freunden nachgefragt, ohne irgendetwas zu sagen von meiner Mutter. Und die haben mir das dann doch auch näher erklärt. Und dann fing in mir einfach wirklich an, dass ich nicht mehr zu meiner Mama raufgeschaut habe, sondern ein Ekel, eine Abschau. Und ja, sie war einfach für mich was sehr Schmutziges.
Wie denkst du heute über diese Taten? Hast du das jemals verarbeiten können?
Ja, als ich verstanden habe, in welchem Elternhaus sie groß geworden ist. Ich weiß ja so wenig von meiner Mutter eigentlich als Kind. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch solche Dinge von meinem Opa zugestoßen sind, ob sie auch das durchmachen musste. Dann natürlich auch von meiner Oma, die nicht liebevoll mit ihr umgegangen ist. Und dann in diesem Beruf habe ich doch verstanden, woher sollte sie es nehmen? Wer hat es ihr beigebracht? Wer hat es ihr vorgelebt? Und somit habe ich dann schon auch, es war nicht richtig, aber ich konnte meiner Mutter vergeben.
Hast du mit deiner Mutter jemals darüber geredet?
Nein. Ja. Es waren viele, viele Jahre später, habe ich meiner Mama das mit meinem Opa gesagt. Und da hat sie zu mir gesagt, das hättest du mir auch nicht erzählen müssen. Und eigentlich habe ich mir, glaube ich, dadurch gewünscht, dass sie jetzt anfängt, mich zu lieben. Sich vielleicht auch zu entschuldigen, dass sie mir nicht das gegeben hat, was ich eigentlich verdient hätte als Kind.
Da du diese persönliche Annahme, diese Liebe, das Vertrauen bei deinen Angehörigen nie erlebt hast, hast du natürlich zunehmend Akzeptanz in deinem Freundeskreis gesucht. Hatten deine Freunde denn einen guten Einfluss auf dich?
Sie sind sehr liebevoll zu mir gewesen. Also ich kann nicht sagen, dass ich bösartige Menschen um mich herum hatte. Ich habe mir schon sehr liebe Menschen ausgesucht, aber auch sehr schwache Menschen. Und somit wurde da natürlich in diesen Kreisen, wo ich mich aufgehalten hat, sehr viel Alkohol getrunken, geraucht und später eben auch andere Drogen.
Du hast auch in diesen Kreisen dann wahrscheinlich die Liebe, diese erste Liebe deines Lebens kennengelernt. Du warst 16 Jahre alt, als du dich das erste Mal verliebt hast. Aber trotzdem kam wieder ein tiefer verletzender Schnitt in dein Leben.
Ja, ich habe mit 15 habe ich diesen Mann kennengelernt und meine Mutter hat immer gesagt, diese Rocker-Szene, ich habe das gar nicht so empfunden, aber von meiner Mutters Seite, weil sie ihn einmal gesehen hat mit dem Motorrad bei uns vorfahren, ist das gleich so ein Stempel gewesen. So, das ist kein guter Umgang für mich, aber es ist eigentlich ein sehr lieber Mann gewesen. Also ich fühlte mich bei ihm angenommen und habe eben halt auch sehr früh sexuelle Kontakte mit ihm gehabt und bin auch das erste Mal dann gleich schwanger geworden.
Und das wurde von deinen Eltern akzeptiert?
Nein, gar nicht. Das wurde Ja, ich kann gar nicht sagen, auch abgelehnt, weil es wurde gar nicht drüber gesprochen. Es wurde gar nicht, zu der Zeit ist meine Mutter im Krankenhaus gewesen. Sie hatte eine Gebärmutter, Operation. Und somit musste ich mit meinem Vater, mit meinem Stiefvater darüber sprechen, der dann gleich zu meiner Mutter ins Krankenhaus, und dann haben sie im Krankenhaus noch mit dem Frauenarzt gesprochen. Und am nächsten Tag war ich dann gleich im Krankenhaus, und darauf den Tag lag ich gleich auf dem OP-Tisch. Und dann wurde dieses Baby weggemacht.
Ja, aber ja, für Erwachsene ist so ein Eingriff ja schon ziemlich traumatisch. Du warst ein halbes Kind noch. Wie hast du das erlebt? Wie hast du das empfunden?
Ja, es war traurig, aber doch habe ich versucht, diese Gedanken, diese Gefühle gar nicht so aufkommen zu lassen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und durch meinen Freundeskreis habe ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt, diese Gefühle zu betäuben. Und ich habe angefangen, Alkohol zu trinken, Zigaretten zu rauchen. Und durch meinen Großvater von meiner Mutters Seite her und auch mein Onkel waren oft bei uns zu Besuch, und da habe ich auch das erste Mal an einem Joint ziehen dürfen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil die Gefühle waren einfach nicht so präsent. Was da eigentlich wehgetan hat, habe ich damit sehr gut verdrängen dürfen.
Ja.
Ja.
Was ist mit deinem Freund? War der dir keine Stütze?
Nein, zu der Zeit, wo ich im Spital gewesen bin, hat meine beste Freundin sich sehr um ihn gekümmert. Und dann kurz danach habe ich eben auch erfahren, dass sie ein Verhältnis angefangen haben. Und so haben wir uns getrennt.
Also, das ist
Und
schon.
er war mit meiner besten Freundin
Wow,
zusammen,
was für ein Schlag ins Gesicht eigentlich,
ja.
ne? Boah, aber du bist dann trotzdem weiter in die Schule gegangen, hast deinen Hauptschulabschluss gemacht und danach wolltest du eigentlich erstmal alles hinter dir lassen. Was für eine Möglichkeit hat sich da für dich aufgetan?
Ja, und somit habe ich den Hauptschulabschluss gehabt und bin dann als Au-pair-Mädchen nach Ibiza von meinem Stiefvater, ein Freund, der im nobleren Kreis auch ein Betrüger gewesen ist, auch sehr reich gewesen ist, auf Ibiza ein wunderschönes Haus mit Swimmingpool. Und er musste einfach fliehen aus Deutschland, und somit hat er sich auf Ibiza niedergelegt und hat seine Kinder mitgenommen. Und die Mutter musste eben halt schon auch in Deutschland bleiben, aus familiären Gründen. Und somit haben sie ein Kindermädchen gesucht. Und somit habe ich dieses Angebot angenommen und bin nach Ibiza.
Da hast du aber auch wieder eine unglückliche Bekanntschaft gemacht.
Ja, ich habe auch viel Freizeit gehabt. Also er hat sich auch sehr rührend um seine Kinder selbst gekümmert, und somit habe ich ein kleines Motorrad gehabt und durfte da auf Ibiza rumdüsen und durfte auch das Nachtleben auf Ibiza kennenlernen. Und da habe ich dann ein Fotomodell kennengelernt, mit der habe ich mich angefreundet, und die hat konsumiert Kokain und hat es mir natürlich auch angeboten. Und das war natürlich eine Droge, die mir gefallen hat, die hat mich aufgeputscht, die hat mich aktiv sein lassen, die
Fühlt sich gut.
hat sich gut angefühlt. Ja.
Also bist du in diesen Kokainkonsum reingerutscht, du musstest dann aber auch irgendwann wieder nach Deutschland zurück. Konntest du denn damit aufhören in Deutschland?
Nein, nein. Die Anfangszeit habe ich noch zu Hause gewohnt, wusste, wo mein Vater, mein Stiefvater ist ja auch Drogenhändler und Autodealer gewesen. Und ich habe natürlich mitbekommen, wo das Kokain verbunkert war. Und somit konnte ich mich da natürlich bedienen, ohne da wirklich Geld bezahlen zu müssen. Aber ich habe dann angefangen, auch im Nachtleben zu arbeiten. Also ich habe in Hamburg ein sehr nobles Lokal gefunden, wo ich nachts als Kellnerin gearbeitet habe, wo auch sehr viele Prominente, sehr viel wohlhabende Menschen gewesen sind. Wo in diesem Lokal auch ein Zimmer eingerichtet worden war, wo man seinen Konsum von Kokain zu sich nehmen konnte. Und somit habe ich es da auch umsonst bekommen. Ich wurde immer eingeladen. Ich war einfach ein sehr aufgewecktes, hübsches Mädchen, die da einfach ihren Charme hat spielen lassen, ohne dafür bezahlt zu haben.
Ja.
Und ich bin dann von zu Hause auch ausgezogen und habe eigentlich ein Leben im Nachtlokal verbracht. Ich wurde immer dünner. Ich habe nur von Alkohol und Kokain gelebt. Ich habe natürlich schon so viel konsumiert, dass ich dann auch anfangen musste, mir das selbst zu besorgen.
Also nicht nur das Kostenlose, sondern
genau,
noch dazu das
jetzt
Gekaufte.
Jetzt hat es eben halt vom Konsum so viel,
ja,
dass ich es mir dann auch selbst beschaffen musste. Wenn du jede Nacht Kokain nimmst, bist du natürlich auch so aufgepusht vom Alkohol, vom Kokain, dass wenn du morgens nach Hause kommst, natürlich nicht gleich schlafen gehen kannst. Und dann hat man sich natürlich da auch geholfen und hat Schlaftabletten genommen.
Dann warst du also sehr gefangen in diesen Süchten? Und dann kamst du eines Morgens früh nach Hause. Was ist da passiert?
Ja, ich bin nach Hause. Ich hatte Valium, ich hatte Kokain. Ich hatte mir gerade 2 neue Päckchen gekauft, 2 Gramm. Und ich habe angefangen, mich abzuschminken, in den Spiegel zu schauen und habe wirklich eine ganz andere Person in dem Spiegel gesehen, mit sehr starken Augenrändern. Ich bin sehr abgemagert gewesen. Ich glaube, ich habe nur noch irgendwie 42, 43 Kilo gewogen und habe mich wirklich erschrocken. Und so eine innere Stimme hat mir gesagt, du musst brechen damit, du musst aufhören damit.
Dein Entschluss stand fest.
Und dann bin ich ins Wohnzimmer, bin in meine Handtasche, die 2 Gramm genommen, bin ins Badezimmer zurück und habe sie ins Klo geschmissen, abgespült und habe gesagt, und jetzt ist Schluss. Dann habe ich am nächsten Tag völlig oder ein paar Stunden später meinen Chef angerufen, habe gesagt, dass ich eine Woche nicht kommen werde. Und dann habe ich mich eine Woche zu Hause eingeschlossen.
Also das plötzliche Absetzen von Drogen und dieser Entzug ist ja ein richtiger Schock für den Körper. Warst du da ganz alleine? Hat jemand davon gewusst?
Nein, es hat niemand davon gewusst. Ich war alleine und es war, es war heftig. Ich habe mich übergeben müssen, ich habe Schlafstörungen gehabt, ich habe Depressionen gehabt, ich habe Selbstmordgedanken gehabt. Also
ein richtiger Kampf.
Es war ein ganz, ganz, ganz massiver Kampf.
Ja.
Also, aber ich habe es geschafft.
Du hast einen sehr starken Willen, offensichtlich. Ja. Also um so einen Entzug durchzumachen, braucht man ja auch einen richtig starken Willen. Aber auch die Willenskraft kann erschöpft werden. Und deshalb ist das sehr wichtig, dass man für die Zukunft auch eine Strategie hat, ja, dass man einen Plan hat. Und du hast dir so ein neues Ziel gesetzt, etwas Neues, was du erreichen wolltest. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, ich wollte auf gar keinen Fall wieder in dieses Nachtleben zurückgehen und habe mir überlegt, eine Ausbildung zu machen als Erzieherin, da ich ja, wie ich vorhin erwähnt habe, einen starken Bezug zu Kindern hatte, denen einfach was Besseres zu geben als das, was ich bekommen habe. Und somit habe ich aber erstmal angefangen, um Geld zu verdienen, mir in einem Café habe ich mich beworben und habe da auch gleich was bekommen und habe aber parallel auch nach einer Ausbildungs- Stätte gesucht, im Kindergarten, was nicht gleich funktioniert hat. Also ich musste, ich glaube, fast ein halbes Jahr warten, weil es ja immer semesterweise ging. Aber ich hatte einen wunderbaren Kindergartenplatz bekommen und dann auch einen Schulplatz. Und das habe ich dann beides parallel miteinander laufen lassen.
Wie Gott das geführt hat auch, ne? Wunderschön. Also Bea, ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich sprachlos. Deine Geschichte löst ja auch eine ganze Menge von Gefühlen aus. Ja, Wut, Trauer, Fassungslosigkeit. Wir hören zwar immer wieder, dass solche Sachen, die du erlebt hast, in unserer Gesellschaft passieren. Aber wenn man nicht direkt betroffen ist, dann kann man sich das meistens überhaupt gar nicht vorstellen. Auch nicht, mit welchen physischen und psychischen Herausforderungen solche Kinder zu tun haben. Ne? Wie es nun in deinem Leben weiterging und auf welch dramatische Art Satan um dein Leben gekämpft hat, erfahren wir dann in der nächsten Sendung. Ich habe aber noch eine gute Nachricht für alle, die solche schweren Lasten und Wunden erfahren haben. Gott heilt unsere Wunden. Er lässt uns nicht alleine stehen. Er holt uns da ab. Er lehrt uns auch, dass es in dieser Welt schwere Bedrängnisse gibt, aber dass er diese Welt überwunden hat. Liebe Zuschauer, haltet euch daran fest. Vielen Dank fürs Zuschalten bei Menschen im Fokus, wo wir das nächste Mal diese bewegende Geschichte fortsetzen wollen.